Manchmal passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Das war bei uns diese Woche so, denn ihr wisst, ich stelle hier nur Marken und Produkte vor, über die ich wirklich was Gutes zu sagen habe. Und das bedeutet natürlich auch, immer wenn ich Produkte noch nicht kenne, dann bekomme ich sie erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Diesmal kam jedenfalls genau das Richtige zur richtigen Zeit, denn unser Jüngster hat seit Wochen eine total raue und juckende Stelle an der Hand und ich habe mit allen möglichen Cremes rumprobiert. Ohne Erfolg. Dann wurde mir von Physiogel die Calming Relief AI Creme zum Testen zugesendet. Das ist eine Creme, die ohne Cortison und ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe auskommt und daher gerade für Babys, Kinder und insgesamt für zu Neurodermitis neigende Haut geeignet ist. Und ihr ahnt es, ich habe die Hand 2 Tage lang morgens und abends eingecremt und die Stelle ist einfach komplett verschwunden. Die Calming Relief AI Creme ist übrigens nicht nur die ideale Basispflege bei Neurodermitis und bei solchen Stellen geeignet, sondern auch bei Windeldermatitis. Sie lindert den Juckreiz und durch die Biomimetik-Technologie, die die natürliche Struktur der Haut nachahmt, stärkt und regeneriert sie auch die natürliche Hautbarriere. Die Creme wird von DermatologInnen empfohlen und ist normalerweise in der Apotheke erhältlich. Aber falls ihr gerade gedacht habt, ja gut, Luxus, wenn man einfach so Gratisproben nach Hause bekommt, stimmt, aber diesen Luxus teile ich gerne mit euch. In den Shownotes findet ihr einen Link, unter dem ihr ganz einfach eure eigene Gratisprobe bestellen und euch selbst von der Calming Relief AI Creme überzeugen könnt. Schaut also unbedingt in den Shownotes vorbei, wenn ihr genau wie ich testen wollt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Und dann sitzen Eltern ganz oft und sagen, es geht mir dann gut, wenn es meinen Kindern gut geht. Und dann muss ich ihnen sagen, ja, das kann ich ja als Elternsatz nachvollziehen. Das impliziert aber andersrum, dass die Kinder verantwortlich sind dafür, dass es den Eltern gut geht. Und andersrum, wenn du hast, sorgen sie als Eltern für sich, dann haben sie entspannte Kinder. Tun sie was für sich. Die wollen, dass es ihnen gut geht.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Und heute geht es um ein Thema, das vielleicht bei dem einen oder anderen schon mal als mögliche Lösung im Kopf rumgewabert ist, vielleicht wieder verworfen wurde oder auch schon mal ausprobiert wurde. Wir sprechen heute über Familientherapie. Was das genau ist, wann so eine Familientherapie Sinn macht, wie es auch abzugrenzen ist von der klassischen Erziehungsberatung, von einer Paartherapie oder auch der Einzeltherapie, all das weiß mein Gast Markus Olbrich. Er ist systemischer Einzelpaar- und Familientherapeut und systemischer Supervisor. Außerdem arbeitet er in einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Ich freue mich, ihn heute mit meinen Fragen löchern zu können. Herzlich willkommen, lieber Markus.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Kannst du einmal ganz kurz so in deinen Worten sagen, was ist genau Familientherapie?
Also Familientherapie ist ja erstmal das, wonach es sich anhört, als Familie gemeinsam irgendwie einen therapeutischen Prozess angehen, in ein therapeutisches Setting sich begeben und über Dinge zu sprechen, die in der Familie passieren, wo man sagt, vielleicht müssten wir die verändern, vielleicht sind die schmerzhaft, vielleicht sind die dysfunktional, zu gucken und dann zu sagen, wir gehen als Familie irgendwie los und gucken mal, ob wir daran was verändern können.
Und man geht als Familie los. Das bedeutet, so eine Familientherapie ist jetzt nichts, wo wir als Eltern hingehen und dann die Kinder mitziehen oder so im Alltag, sondern da geht man wirklich mit Katze, Hund, nein, aber mit allen 3 Kindern im Notfall auch das. Also man geht wirklich mit Sack und Pack und Kind und Kegel zu dieser Familientherapie und spricht.
Also ich komme ja aus der systemischen Familientherapie und da ist tatsächlich so, dass das ganze System irgendwie eine Rolle spielt, also der Kontext, in dem man sich bewegt. In der Regel sind es ja doch immer erst die Eltern, die wir kennenlernen. Also meistens ist es ein Elternteil, der mit einem Thema kommt oder es sind gleich Eltern, die als Paar irgendwie kommen und da muss man erstmal abgrenzen. Ist das eine Thematik, die die ganze Familie betrifft oder ist es vielleicht nur etwas für einzelne Bereiche? Und trotzdem spielt das ganze System ja eigentlich immer irgendwie eine Rolle. Also oft kommen Eltern und sagen, mein Kind hat das und das, ein Symptom, eine Auffälligkeit und so weiter und dann stellt man im Verlauf des Gesprächs fest, dass das nur das Symptom ist, das sich zeigt und dass es vielleicht von woanders kommen kann. Und deswegen holt man sich einmal oder nicht nur einmal, sondern idealerweise ein paar Mal die ganze Familie ran. Das müssen nicht immer alle sein, das müssen auch nicht immer alle kommen. Aber dass man mal guckt, wie reagieren die miteinander, wie sind die miteinander, was wünschen die sich voneinander und das kann man ja nur hören, wenn man alle hat.
Ja, das stimmt. Würdest du sagen, es gibt so ein Alter, ab dem das überhaupt sinnhaft ist, mit einem Kind zu kommen oder möchtest du auch gerne schon Mama und Baby sehen, weil du da auch schon in der Interaktion vielleicht irgendwas sehen kannst?
Ja, das kommt auch vor. es kommt immer ein bisschen drauf an, das werde ich wahrscheinlich öfter sagen heute, weil du, wenn es emotional ist, zum Beispiel auf Elternebene, dann will ich Kinder oder auch gerade ganz kleine Kinder eher nicht dabei haben, weil die spüren das natürlich auch. Ne? Also ich habe Situationen gehabt, da haben Eltern den Säugling so gerade krabbelnd irgendwie noch mitgebracht, weil sie keinen Babysitter hatten und die Mutter ist, das ist auf dem Boden rumgekrabbelt, das Kind, und die Mutter wurde in der Stimme ein bisschen zittrig. Nur das. Und das Kind hat sofort aufgehört, irgendwie zu machen, was es macht, und krabbelte zu der Mutter.
Ach, krass.
Also da merkt man sofort, ey, die wittern alles, ne? Die können die Eltern lesen wie ein Buch. Die waren in ihr drin. Die haben die Emotionen vor Ort an erster Stelle schon gemerkt. Mhm. Und das geht nicht weg. Ne? Wenn Eltern oft sagen, mein Kind merkt das nicht, würde ich gerne widersprechen.
Gilt es für alle? Wollte ich nämlich gerade fragen, hast du das Gefühl gehabt, okay, dieses Kind ist extrem sensibel, oder würdest du sagen, es gilt für alle Kinder, die haben da so ein Radar?
Ich glaube, dass alle Kinder ein Radar haben. Manche haben das Glück, dass der nicht eingeschaltet ist oder so, dass man dann sagt, ich kann das auch mal ausblenden, weil es ist ja auch immer belastend. Also jede Emotion, die irgendwie negativ ist bei meinen Eltern, die belastet mich als Kind ja ein Stück weit mit. Gerade wenn es vielleicht irgendwas Unausgesprochenes ist oder vielleicht auch was, wo nur so gewittert wird, ne, wo man denkt, irgendwas ist doch hier. Und dann reagieren Kinder eben oft mit Symptomen. Bauchweh, so diese Dinge.
Oh ja. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Paartherapie und einer Familientherapie? Weil du sagst gerade, es ist durchaus auch möglich, dass man nur als Paar kommt und eine Familientherapie macht. Aber wie ist es abzugrenzen von einer Paartherapie?
Also Paartherapie bezieht sich auf Paarthemen. Das heißt, ne, was sind wir, wo sind wir in unserer Beziehung? Wo wollen wir hin? Wo kommen wir her? Was machen wir miteinander? Und da merkst du halt im Gespräch, das sind Dinge, die lassen sich auf Paarebene oder eben auch auf Elternebene, wenn diese Menschen Eltern sind, lassen sich klären. Und manchmal merkst du aber, jetzt würde ich gerne mal hören, wie die das sehen, um die es hier oft auch geht, nämlich die Kinder. Wie nehmen die das wahr? Ne, wie geht's euch mit Mama und Papa? Was wünscht ihr euch von denen? Das ist immer ganz schön, weil die haben oft ganz tolle Ideen für ihre Familien, diese Kinder. Also sie sind immer super hilfreich.
Voll süß.
Ja, wirklich.
Ja. Was ich mich gerade so frage, der Moment, in dem man eine Familientherapie in Anspruch nimmt oder wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht das Richtige für uns. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, welcher Moment das ist, weil wenn man noch nicht so richtig Probleme hat, ist wahrscheinlich die Not noch nicht so groß. Und wenn man schon so richtig Probleme hat, kommt man da nicht ganz oft auch in so dieses Aber und gar nicht so lösungsorientiert sein?
Ja, das kommt vor. Also ich kann den perfekten Zeitpunkt schlecht abpassen für andere Menschen. Also ich würde mir ganz oft wünschen, dass Leute ein bisschen früher losgehen. Ne? Oftmals kommen wir erst, wenn Krisen sind oder wenn Krisen verfestigt sind oder die Versuche unternommen wurden, diese Krise selber hinzubekommen, wegzuignorieren, wie auch immer man darauf reagieren möchte. Und dann ist eben schon auch dann ist das so verfestigt manchmal. Und dann lässt es sich noch schwerer aufbrechen. Und es muss auch nicht immer eine Lebenskrise sein. Manchmal kommen auch einfach Paare oder Eltern und sagen, boah, irgendwie ist gerade hier der Wurm so drin, wir streiten ab und zu mal. Ja. Und wir wollen das irgendwie ein bisschen weniger machen. Wir streiten nicht cool. Und dann gucken wir, wie kann man cool streiten und was fehlt da. Und es ist deutlich einfacher, wenn es nicht so super hart emotional ist und irgendwie schon so irgendwie was ganz Dolles ist.
Hast du das Gefühl, dass die Paare, die zu dir kommen, also dass das schon so verfestigt ist, dass es manchmal auch schon so Richtung Trennung geht, wenn eine Familientherapie dann in Anspruch genommen wird?
Ja, also das kommt regelmäßig vor und das ist auch eine der Fragen, die ich dann wirklich stelle, wenn ich merke, ist hier gar kein Miteinander mehr, dann ist die Frage im Raum, ist Trennung eine Option? Also um das einfach auch mal aufzumachen, weil Paartherapie heißt nicht, wir reparieren alles, was kaputt ist, sondern Paartherapie heißt, wir gucken, wie können wir dafür sorgen, dass es euch besser geht. Und manchmal kann das bedeuten, dass Trennung dafür sorgt, dass es Leuten auch besser geht.
Ja, glaube ich. Und dann? Also bleibst du dann dabei? Geht es dann weiter für die Familie?
Also in der Beratungsstelle, in der ich arbeite, ist das so, dass wir auch Einzelgespräche führen natürlich. Und das heißt, auch innerhalb des Prozesses, wenn mir jemand sagt, ich brauche mal einen Einzeltermin, ich will mal über was Eigenes sprechen, bevor ich das mit meinem Partner, meiner Partnerin irgendwie aufs Tablett hole. Und dann machen wir das auch. Und auch im Nachgang. Weil oft ist ja so, gerade wenn es dann Trennung gibt, also wenn Paartherapie gut funktioniert, sehe ich die Leute in der Regel nicht mehr wieder, was ja ein gutes Zeichen eigentlich ist. Wenn das nicht so funktioniert, dass die Paare dann zusammenbleiben, dann kann es schon mal passieren, dass auch im Nachgang wir die einzelnen Elternteile dann sehen. Oft geht es dann auch um Umgänge, wer hat wann das Kind und solche Dinge kann man bei uns auch besprechen.
Oh ja, stimmt. Da kommt ja noch so ganz viel auf die Familie dann auch zu.
Ja, und Trennungsprozessen geht oft auch eine Gerichtsverhandlung einher, so auch, also jetzt nicht eine normale Scheidungsverhandlung, sondern auch Umgangs- und Sorgerechtsverhandlungen werden dann oft. Und die Gerichte schicken die dann eigentlich auch zu uns, weil die dann nicht so gerne eingreifen möchten, weil Sorgerecht ist ein hohes Gut. Und wenn wir zwei Elternteile haben mit Sorgerecht, dann wäre es einfach auch gut, wenn die das wahrnehmen.
Ja.
Und da werden wir sie drin bestärken.
Voll. Ist denn Familientherapie ähnlich wie Familienberatung oder ist das das Gleiche oder ist das irgendwas mit einer Abrechenbarkeit oder wie kann man das voneinander unterscheiden und wer zahlt überhaupt?
Also ja, wo fange ich an?
Ich habe jetzt auch 27 Fragen in einer gestellt.
Oftmals ist es ein fließender Übergang. Also oftmals ist es dann so, dass ein Paar kommt oder auch eine Familie kommt mit irgendwie mit einem Erziehungsthema. Keine Ahnung, Kind XY räumt seit 6 Wochen sein Zimmer nicht auf, da stinkt's, da sieht's aus wie...
Und dann möchte ich aber auch mal in Beratung.
Ja, und dann dröseln wir das Thema so gemeinsam auf und irgendwann kommt manchmal, nicht immer, kommt da was anderes zum Vorschein, was ein bisschen intensiver ist und dann ist das so ein therapeutischer Prozess, der beginnt. Aber gerade bei uns in der Beratungsstelle ist es zum Beispiel so, dass das kostenfrei, ob das jetzt Beratung ist oder Therapie, das kostet nichts. Also kostenfrei, nicht umsonst, sehr wichtig. Und die einzige Voraussetzung, um bei uns beraten zu werden, ist, du musst ein Kind haben und du musst ein Kind sein.
Ja, okay.
Also auch Kinder dürfen alleine kommen.
Ist das so?
Ja, ja. Also wir haben das so geregelt, dass, nicht wir, der Gesetzgeber hat das so geregelt, dass wenn du zum Beispiel eine Beratung möchtest ohne deine Eltern, dann darfst du das und wir müssen das den Eltern noch nicht erzählen. Wenn ein Elternteil es weiß, im Fall von Trennung, dann wird es schwierig, weil das muss der andere dann auch wissen.
Ah, okay. Das heißt, also das Kind kann kommen, aber es muss irgendwie schon klar sein, dass es da ist für die Eltern.
Genau. Wenn es alleine kommt, nicht. Dann darf es, wenn es alleine kommt, dann behalten wir das erstmal grob für uns. Es sei denn, man merkt, und das passiert in der Regel auch im Prozess, du, es wäre cool, wenn wir deine Eltern mit einbinden. Weil, Spoiler-Alarm, die meisten Probleme, die die Kinder haben, kommen von der Ebene darüber, nämlich von den Eltern.
Okay, jetzt wird's
spannend. Man kann bei der Wahl seiner Eltern einfach nicht vorsichtig genug sein.
So, und das finde ich jetzt nämlich total spannend. Also, du würdest schon sagen, dass die Verantwortung für Probleme, die in der Familie aufkommen, bei den Eltern liegt. Weil, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass oft Leute kommen und sagen, hallo, mein Kind ist kaputt, können Sie das bitte einmal bitte reparieren?
Genau. Und dann habe ich mir ein Beispiel ausgedacht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Auto. So, Sie haben ein Auto, da ist der Motor kaputt, die Reifen sind platt, der Lack rostet, alles Mögliche. Und dann hilft es eben nicht, wenn wir nur die Reifen wechseln. Also ein Symptom austauschen und die Karre fährt trotzdem nicht. Das heißt, wir müssen uns das ganze Auto anschauen. Und dafür brauche ich dann eben alle. Und ja, Kinder sind auffällig, Kinder sind, die haben hat er geklaut oder irgend sowas. Mhm. Und natürlich ist nicht, der klaut, weil meine Eltern das und das. Aber das kann eine Reaktion auf etwas sein. Muss aber auch nicht. Und das finden wir halt raus. Meistens geht es aber auch darum, einfach einen Umgang damit zu finden, dass der jetzt mal geklaut hat oder sie und dass die irgendwie Eltern, dann sind die alle super streng und so weiter. Und ja, dann verfestigt sich noch irgendwas und dann entstehen neue Dinge.
Okay. Was sind so ganz typische Themen, mit denen Familien zu dir kommen? Sag mal so 1, 2, 3 Themen, wo du sagst, okay, das passiert hier häufiger und da kann Familientherapie auch wirklich was bewirken.
Ja, also Erziehungsthemen und dann, wenn Eltern sich nicht einig sind. Das ist so ein Ding, da ist es immer sehr gut, wenn man da mal zusammenkommt. Das ist für Familien immer gut, wenn Kinder Auffälligkeiten haben. Dann ist es auch gut, wenn die Familie mal gemeinsam kommt. Ich möchte noch mal kurz sagen, Familientherapie heißt nicht, dass immer alle da sind, sondern dass es mal vorkommt und dann auch mal im Einzelsetting irgendwie oder mit heute mal nur Papa und Tochter, weil die haben es gerade dicke miteinander und so. Das geht auch. Aber gerade so Erziehungsthemen, Streitthemen, Loslassen, Pubertät, das sind so Dinge. Loslassen ist für Eltern auch ein widerlicher Prozess. Also wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, wie schlimm das ist, dann hätte ich das mir auch zweimal überlegt.
So als Papa meinst du?
Als Papa, ja, fürchterlich. Und ja, also und Paarthemen oder Themen zwischen den Eltern ist ganz oft so Klassiker. Ne? Er hört nicht zu, sie meckert immer. So, damit fängt es an irgendwie so. Und wir haben das ganz oft, also wir beschäftigen uns da viel mit Trennung und Scheidung. Und dann sitzen Eltern oft nochmals da. Und dann passiert es immer wieder. Und das ist, sorry, es sind oft die Männer, die dann sagen, habe ich nicht gewusst, sie hat nie was gesagt. Und dann sitzt daneben die entsprechende Partnerin und sagt, ich habe immer was gesagt. Mhm. Und irgendwo dazwischen ist es passiert. Ich glaube nicht, dass sie nie was gesagt hat. Ich glaube nicht, dass er nie zugehört hat. Irgendwo dazwischen ist dann das passiert. Und da nochmal hinzugucken. Es geht auch nie um Schuld. Also nie rauszufinden, wer hat denn hier Schuld. Ne? Sondern eher so die Frage, was machen wir ab morgen anders? Was können wir ab morgen besser machen, damit es uns allen besser geht?
Was würdest du denn zu, ich glaube jetzt mal, dass es oft auch Männer betrifft, dass sie denken, ja, dann hast du da irgendwen, der dir einfach Beifall klatscht und ich bin für zwei Leute der Buhmann. Was würdest du denen sagen, gibt es vielleicht sicherlich auch Mamas, die das denken, die nicht so gerne in die Familientherapie gehen möchten? Gibt es da irgendwelche Konzepte oder irgendwelche Prinzipien, nach denen du arbeitest, die verhindern, dass du dich auf eine Seite schlägst?
Also das ist eine gute Frage. Ich bin gar nicht ganz sicher, ob ich nicht manchmal im Kopf schon auch so irgendwie sowas denke wie, oh ey, da hätte ich mir von dem oder der was anderes gewünscht. Das behalte ich natürlich tunlichst für mich. Oder ich stelle es wirklich mal zur Disposition und sage, ich sage Ihnen jetzt mal, wie es mir geht. Ich habe das Gefühl, Sie haben da an einer Stelle nicht zugehört. Können Sie damit was anfangen? Das ist aber ein vorsichtiges Minenfeld einfach, weil es schon auch passieren kann, dass jemand sagt, also es darf nicht passieren, dass jemand rausgeht und sagt, er ist nur auf deiner Seite oder nur auf deiner Seite. Ich glaube, was gut ist, gerade bei Männern, ist A, dass ich auch ein Mann bin. Das hilft manchmal. Kann aber auch irgendwie schon auch mal bedrohlich sein, weil das ist dann nun gerade in so Momenten, wo es dann heißt, möchten gerne über Gefühle sprechen und mein Mann kann das sowieso nicht und dann kommt so einer wie ich und spricht auch noch über Gefühle. Das
und
kann
danach wird dann gesagt, dann heirate doch den Markus.
Ja, Heiratsanträge halten sich bis jetzt noch an Grenzen. Aber
verdammt.
Ja, also das ist wirklich so, dass du dann denkst, als Mann kannst du bei einem Mann anders punkten, aber ich glaube, das hilft auch nur bedingt. Ich glaube, was wirklich hilft ist, viele haben Angst, weil Therapie klingt für sie gleich bedeuten mit Klangschale, mit Pfefferminztee, mit solchen Dingen. Und wenn die dann merken, da sitzt jemand, der ist irgendwie, der fragt einfach mal ein paar Fragen und der fragt auch nicht irgendwie, wenn du eine Farbe wärst, wie wäre dein Geschmack oder so, sondern der fragt irgendwie ganz normal nach dem Alltag. Ich glaube, danach geht's. Ich habe mal einen Elternabend gemacht in einem Kindergarten zu dem Thema und ich war aufgeregt, weil das war mein erster Elternabend.
Welches Thema genau?
Warte mal ganz kurz. Das war Geschwisterrivalität, glaube ich. Es war Geschwisterrivalität. Hartes Thema, ich glaube ja. Und ich habe vor dem Spiegel gestanden, habe gedacht, was ziehe ich denn bloß an? Und habe dann irgendwie so ein Jackett anprobiert. Ich habe auch eins, das habe ich anprobiert und habe gedacht, das passt irgendwie nicht. Ne?
Ja.
Und dann habe ich mich angezogen, wie ich mich immer anziehe, so relativ normal und bin dann dahin gegangen und die Feedbackrunde am Ende des Elternabends, der erste Vater, der was gesagt hat, sagt, wissen Sie, das Schlimmste für mich wäre jemand gewesen mit Jackett und Zeigestock, der mir erklärt, wie ich meine Kinder zu erziehen habe. Und da habe ich noch gedacht, boah, das war knapp. Ne? Also wirklich.
Nochmal also, Glück ja. gehabt.
Also ich glaube, was mir wichtig ist und was ich, wir wissen es nicht besser als die Eltern. Ich sag ganz oft auch, ich habe von uns allen den leichtesten Job, weil ich von draußen auf etwas gucke, in dem sie emotional drin sitzen. Das ist doch viel anstrengender. Und ich sitze hier von draußen und sage, probieren Sie mal, machen Sie mal. Und die Arbeit liegt bei Ihnen. Also das muss man einem auch bewusst sein.
Total. Ja. Also ich finde, das passiert einem schon, wenn man mit Freundinnen redet. Wenn man da über den Streit von der Freundin mit dem Mann, da fühlt man sich manchmal wie Jesus persönlich, weil man dann genau weiß, wie und so weiter. Und dann sitzt man zu Hause und ist in denselben bescheuerten Mustern, die man immer hatte und ist wieder dumm. Ne? Das geht wahrscheinlich selbst Therapeuten so, oder?
Ja. Ich habe auch eine Tochter und wenn ich die sowas frage, wie brauchst du was von mir, dann kommt aber auch schon das Augenrollen und sagt, komm mir nicht mit der Therapeuten-Willi-Nummer irgendwie so. Also das, ja. Zu Hause bin ich Papa.
Wirklich, ja, ist beruhigend. Ne? Und das hilft, ich glaube, die Haltung hilft auch. Ne? Wenn du so reingehst mit diesem Gefühl von, ich weiß es auch nicht besser als du. Ich habe einen anderen Blick gerade drauf.
Ich habe einen anderen Blick und ich kann es ja gar nicht anders wissen als du, weil ich habe ja dein Leben gar nicht gelebt. Ja. Ne? Und du hast alle Ressourcen da, aber du hast vielleicht gerade keinen Zugriff darauf.
Das heißt, in der Therapie geht es jetzt nicht darum, rauszuarbeiten, was machst du falsch, sondern eher zu gucken so, was sind deine Ressourcen und wie kannst du die besser einsetzen in deinem Familienleben?
Genau. Auch mal in die Vergangenheit gucken, was hat denn gut geklappt, wovon ist es sinnvoll, vielleicht ein bisschen mehr zu machen, wovon lassen wir ein bisschen was und so, das wäre vielleicht auch gut. Also Vergangenheit spielt eine Rolle. Meine Ausbilderin hat immer gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Was nicht bedeutet, die Vergangenheit entscheidet es, sondern sich bewusst zu machen und dann so dieses, oh, das habe ich schon immer so gemacht, es ist vielleicht gut, das mal anders zu machen.
Wenn jetzt Leute uns zuhören, die sagen, ja, ich würde das super gerne machen, aber egal, was ich meinem Mann dazu sage, egal, was ich meiner Frau dazu sage, er oder sie wird definitiv nicht mitkommen und das mitmachen. Kann ich auch ganz alleine in eine Familientherapie gehen, obwohl die anderen nicht mitziehen?
Du kannst ganz alleine in Therapie gehen. Und das hat sicherlich auch eine Wirkung. Also wenn einer im System sich verändert, verändert sich das System. Also wenn der Torwart die Arme nicht mehr hebt, dann schießen die anderen leichter Tore. So, also wenn der Torwart sein Verhalten verändert, verändert sich das ganze Fußballspiel. Und so kannst du es im Prinzip auch gucken. Also wenn du etwas für dich tust, wo du was veränderst, wo du sagst, ich möchte so irgendwie, möchte das anders machen, ich möchte mich besser fühlen, dann verändert sich das System. Also das hast du ganz oft auch bei Müttern. Also es ist immer irgendwie noch so klischeebehaftet, merke ich, so dass so, wenn ich Paare habe und die Frage, was tun sie eigentlich für sich? Dann hast du oft so Väter, die sagen, ich gehe mit meinem Kumpels Fußball spielen, ich fahre Motorrad, ich gehe, keine Ahnung, Bungee springen, was weiß ich. Und dann frage ich Mütter, was tun sie eigentlich für sich? Und die gucken mich an, wie ich früher Matheunterricht geguckt habe. Ich verstehe die Frage, ich habe noch keine Antwort.
Oh.
So, und das denke ich mal, das müsste sich vielleicht mal ein bisschen verändern an der Stelle, dass so Selbstfürsorge einfach wichtig ist. Weil wenn man diese Mütter oder auch die Väter dann fragt, wie geht's ihnen denn, wenn sie das machen? Und dann sagen die beide, ja, geht's uns gut. Ne? Wer ist denn der Erste, der das merkt? Der Partner, die Kinder, alle merken doch, wenn es einem besser geht. Und das hat eine Auswirkung.
Woran liegt das? Also warum nehmen Frauen sich das nicht raus?
Tja, ich habe eine 17-jährige Tochter zu Hause, die würde sagen, das ist internalisierter Sexismus. Also sie sind einfach so erzogen. Wir sind alle irgendwie so erzogen, dass es irgendwie, das beste Beispiel ist doch der Mann, der mit dem Kinderwagen über den Spielplatz geht und alle sagen, oh, guck mal, er kümmert sich und so weiter. Und er macht genau das Gleiche, was die Mama jeden Tag macht. Und ich glaube, da müssen wir an unserer Haltung arbeiten alle. Und ich, wie gesagt, ich bin 48 Jahre alter Mann und damit wahrscheinlich mehr Teil des Problems. Aber sich das bewusst zu machen, ich mache auch immer noch ganz viel falsch. Aber ich habe von meiner Tochter viel gelernt, das ist total gut.
Das ist schön, dass du zuhörst.
Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, sonst kriege ich Ärger.
Hat sie dich gut im Griff?
Ja.
Sehr gut. Finde ich gut. Grüße gehen raus an die Tochter.
Du hast nicht vergessen, die Mama ist Erzieherin und ich bin Familientherapeut. Das Kind hatte von Anfang an einfach auch keinen leichten Weg, ne? Muss man auch mal so sagen.
Das ist eine harte Nummer.
Ja, tatsächlich.
Man geht mit 18 austherapiert aus dem Haus, ne?
Wer weiß.
Oh krass. Ja, spannend. Also eine Frage ist, glaube ich, noch offen geblieben, nämlich wer bezahlt das? Also du hast gesagt, am Anfang ist es ja eine Beratungsstelle sozusagen, also du berätst und dann wird ja geschaut, geht das jetzt in Richtung Paartherapie, Familientherapie, reicht diese Beratung oder brauchen wir vielleicht noch etwas darüber hinaus?
Ja.
Was, wenn es dann wirklich in diese Familientherapie geht? Mhm. Ist das nur für Selbstzahler und was, wenn ich es nicht zahlen kann?
Es kostet weiterhin nichts. Also wenn du in die Beratungsstelle gehst, ist das weiterhin kostenfrei. Das wissen ganz viele nicht. Die Beratungsstellen, auch in ihrem Landkreis, die kommunalen Beratungsstellen, die sind oft super ausgestattet mit Personal. Also bei uns hat zum Beispiel jeder eine systemische Therapieausbildung.
Krass.
Ne? Das heißt, wenn du zum Niedergelassenen möchtest, dann wartest du, ich weiß, wie lange wartet man hier in Hamburg auf ein Jahr, ein halbes, keine Ahnung.
Ja.
Bei uns wartest du, ich würde mal sagen, zwischen 4 bis 6 Wochen, wenn es ganz schlimm läuft, auf deinen ersten Termin.
Im Harz ist die Welt vielleicht noch in Ordnung.
Ja, ziehen Sie in den Harz, genau, ist schön da. Ja.
Nee, krass. Okay, und dann geht man wirklich in so einen Therapieprozess, aber das ist jetzt nichts, was über die Kasse abgerechnet wird oder so, sondern es ist was, das ist ein Angebot des Landes oder wie?
Genau, bei uns ist zahlt, also ich arbeite für die Beratungsstelle vom Landkreis und damit bezahlt das der Steuerzahler.
Vielen Dank an dieser Stelle an euch alle.
Ja, an uns alle auch. Ne?
Ja,
genau,
richtig.
Ja, richtig.
Ja, schön. Und ist das dann irgendwie genormt? Also gibt es dann so und so viele Sitzungen oder definiert man dann erstmal ein Ziel? Wie läuft das dann? Also wir haben dann unsere erste Sitzung. Was passiert dann?
In der ersten Sitzung muss man erstmal gucken, wo soll die Reise hingehen? Das heißt, wir fragen Wünsche ab. Was möchten Sie gerne erreichen? Was wäre ein gutes Ergebnis? Und ganz oft passiert im Prozess dann nochmal irgendwie was anderes oder es ploppt nochmal was auf oder es ist nochmal ein anderes Thema. Also du kannst nicht von Anfang an sagen, wir machen jetzt 10 Sitzungen und dann sind Sie geheilt. Das funktioniert leider nicht. Schade eigentlich, aber also würde ich gern, geht aber nicht. Und es dauert so lange, wie es dauert.
Bis man in Bullabü aufwacht.
Entweder das oder bis die Leute sagen, sie haben keine Lust mehr. Das gibt's ja auch mal, dass man sagt, man ist jetzt irgendwie 10 Sitzungen versucht, es wird nicht besser. Das gibt's ja auch. Und das fühlt sich auch für die so an. Also manchmal ist es einfach so, dass es auch nicht besser wird. Also Therapie ist kein Allheilmittel.
Hast du öfter mal so die Situation, dass du mit 5 Leuten arbeitest und du merkst, okay, hier ist wirklich eine Person, die das Problem darstellt, es aber nicht einsieht. Und was machst du dann?
Das ist, ja, ich versuche das über Beziehungen ein bisschen zu machen und dann, ich hoffe, dass das einfach so rüberkommt, dass ich so ehrlich sein kann, ohne dass es, also ich versuche schon zu konfrontieren, aber nicht auf eine so jetzt du bist schuld und jetzt haben wir dich hier rausgefunden, sondern eher, wie geht's dir damit, wenn das so wäre und was bräuchtest denn du, ne, um das zu verändern oder was bräuchten sie? Ich sieze meine Klientin. Also wirklich gucken, es hilft nichts, wenn ich ihnen Quatsch erzähle, sage ich ganz oft. Das ist so ein Standardsatz. Meine Kolleginnen, dass sie sagen, die verdrehen jetzt schon die Augen. Das sage ich wirklich oft. Es hilft nichts, wenn ich ihnen Quatsch erzähle.
Ja.
Nehmen Sie mir es nicht krumm, ich sag's Ihnen jetzt mal und Sie sagen mir mal, wie es Ihnen damit geht. Also ich lasse auch immer noch mal ein bisschen Luft für ein Feedback, dann zu sagen, ey, das war jetzt aber doof, wie Sie das zu mir gesagt haben. Das kann ja durchaus sein, dass ich das für die KlientInnen so angefühlt habe. Aber es hilft nichts, wenn ich nicht irgendwie sage, wie ich es empfinde.
Wenn jetzt dass zum Beispiel die Situation ist, okay, hier ist, sagen wir mal, auf der Paarebene irgendwas richtig verquer. Da ist einer auf den anderen richtig wütend und versucht es aber vor den Kindern nicht so zu zeigen und drückt das ein bisschen runter und so weiter. Was macht das mit einem System oder was könnte im System passieren, wenn sowas los ist in so einer Paarebene?
Also da ist alles möglich von Symptomen. Also oftmals ist es einfach so, wir haben Eltern bei uns sitzen, die sagen, ja, wir streiten viel, aber die Kinder merken das nicht. Da würde ich gerne hier an der Stelle sagen, doch, die merken alles. Die merken, wie sie atmen, wie sie schauen, ob sie gerade geweint haben oder versuchen nicht zu weinen oder sowas, merken die alles. Und die wissen aber nicht, was los ist und reagieren dann auf diese Konfusion irgendwie diffus und dann kriegen die vielleicht mal Bauchweh oder die kriegen Kopfweh. Die fangen an, sich zu kümmern. Wir haben das bei Trennungseltern ganz oft, dass es vorkommt, ganz oft, ist oft, aber nicht so ganz oft, also dass ein Kind sagt, ich gehe nicht mehr zum anderen Elternteil. Und das hat oft gar nichts damit zu tun, dass es bei dem anderen Elternteil doof ist, sondern vielleicht, dass es das Gefühl hat, es kann den, von dem es jetzt geht, nicht alleine lassen.
Aha.
Also auch das kommt regelmäßig vor. Und das fühlt sich aber für den Elternteil, der das dann hat, gar nicht so an, weil der sagt dann vielleicht sogar sowas, ey, der andere Elternteil freut sich doch auf dich und so weiter, geh doch da ruhig mal hin. Und das Kind sagt, ich will es aber nicht. Und der andere wird dann böse auf den Elternteil, weil der denkt, du sagst doch dem, er soll nicht kommen und so. Und schon haben wir den nächsten Konflikt und so. Es ist wirklich so, dass Kinder auf alles reagieren, aber niemand weiß genau, wie reagieren, muss auch gar nicht. Manchmal hat man auch das Glück, dass man so in Anführungsstrichen ignorante Kinder, die sagt, macht euren Arm alleine und ich reagiere da gar nicht drauf. Aber leider ist es eher so, dass da doch immer irgendeine Reaktion.
Manchmal ist es ja auch ganz gut, mal zu fragen. Ne? Letztens hatte ich so eine lustige Situation, da haben wir diskutiert, mein Mann und ich haben diskutiert und auch vor den Kindern. Und dann habe ich mal nach hinten gefragt im Auto so, macht euch das Angst? Also die Großen, ne, waren dann mit dem Auto, macht euch das Angst? Und dann meinte meine große Tochter, nee, aber ich find's wahnsinnig kindisch. Habe ich sehr gefeiert. Mhm.
Ja, das ist eine gesunde Reaktion.
Ja, voll.
Ne?
Habe ich meinem Mann erzählt und schon was passé, weil wir uns so über unsere Tochter gefreut haben und wie lustig sie ist und wie kindisch wir sind. Ja.
Ja, ja, ja. Und wenn du das jetzt auf die Spitze treiben willst, hast du oft Kinder, die genau das machen, wie so, das ist ja, die hat einen Witz gemacht und die hat gelacht und damit hat sie die Situation entschärft.
Aber weißt du was? Es war kein Witz, sie fand es wahnsinnig kindisch.
Ich glaube ihr das, genau, ja, ja, ist es ja auch. Erwachsene sind ja auch oft, also aus Kindersicht sind ja alle verrückt. Ne? Und aber es manchmal passiert es so, dass Kinder irgendwas machen, um einfach auch davon abzulenken. Also wenn du und dein Mann euch jetzt streitet und ich stelle mich hier hin und tanze und mache Huhu, dann guckt ihr weg und guckt mich an und dann könnt ihr nicht weiter streiten.
Stimmt.
Und das macht Sinn.
Ah ja, also und das ist das, was den Kindern dann abgeht.
Ja, und das ist aber keine bewusste Entscheidung. Da stellst du jetzt hier nicht hin und sag, ich mach jetzt hier den Kasper, damit meine Eltern anfangen zu streiten, sondern das ist ein Gefühl. Ich muss irgendwie was tun, ich muss das hier unterbrechen.
Ja.
Und manchmal
ja.
hilft es auch, wenn ich dann Bauchweh kriege.
Stimmt, ich habe mal gehört, ich glaube, es war von Vera Birkenbiel, heißt sie so?
Ja, die gibt's ja. Oder genau.
Gibt's leider nicht mehr. Ja, genau. Die hat das mal so schön aufgemalt und gesagt, Menschen in einem System und gerade in Familien sind wie so ein unterirdisches Tunnelsystem, so ein Rohrsystem. Und wenn der eine etwas runterdrückt, dann ploppt es woanders wieder auf. Das heißt, wenn einer extrem wütend ist, es aber nicht rauslässt und es runterdrückt, kann es sein, dass das Kind in der Schule dauernd Wutanfälle bekommt.
Ganz genau.
Also, das fand ich voll spannend. Ja. Würdest du es unterschreiben?
Auf jeden Fall. Also krass. Das ist ganz klar so. Das ist wieder wie das Bläschen unter dem Aufkleber. Wenn man den an einer Stelle hochdrückt, ploppt er auf, weil er ist ja nicht weg. Er ist nur woanders. Und meistens bricht er dann da aus bei denen, die das schwächste Glied in der Kette sind. Und das sind eben halt leider die Kids. Eltern muss man aushalten können.
Oh ja. Wie oft gehst du raus und denkst, oh, ich möchte intervenieren, ich möchte mit euch sprechen, ich möchte euch sofort mit in mein Büro nehmen und mit euch ein Gespräch führen?
Zu Hause oder privat? Oder im Dienst?
Nee. Also wenn du rausgehst zu Edeka, zu Rewe, zu Aldi, Lidl, jetzt müssen wir sie alle nennen.
Ja.
Wie oft passiert es dir, dass du denkst, oh Mann?
Schon auch mal, aber ein einziges Mal hatte ich, und das war einfach nur Zufall, da war eine Mutter, die hatte ein Kind im Kinderwagen und das brüllte und eigentlich brüllten die sich beide an und da bin ich einfach nur hingegangen und habe einen Flyer von der Beratungsstelle hingegeben. Und das war aber, glaube ich, eher so ein bisschen, weil mich das auch total genervt hat, wie die beiden irgendwie da miteinander waren.
Ja.
Und das war einfach eine paradoxe Intervention. Die haben mich beide, also das Kind hat es nicht so richtig begriffen, logischerweise kann es nicht. Und die Mutter hat mich ganz entgeistert angeguckt und hat auch, glaube ich, sowas gesagt wie, was bilden Sie sich ein oder so? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich sag, gucken Sie sich ruhig mal an und so, das, ne? Und dann, ich habe die war nie bei uns und das verstehe ich auch. Aber sie hat auch nicht mehr gebrüllt. Also hat es ja funktioniert irgendwie an der Stelle. Das ist manchmal ist das ganz hilfreich.
Für den Moment. Naja, du hast ein Feedback gegeben.
Ungefragt.
Ja, ungefragt. Das ist ganz spannend. Wie ist das überhaupt in so einer Therapie, in so einer Beratung? Wenn Eltern etwas hassen, dann ist es ja beraten zu werden. Mhm. Vor allem ungefragt. Gut, bei dir fragt man trotzdem. Macht ihr das auf eine bestimmte Art und Weise, dass man das besser annehmen kann? Weil ich würde jetzt einfach mal sagen, nichts ist so vulnerabel wie die eigene Fehlerhaftigkeit im Elternsein. Mhm. Und ich merke schon, dass gerade wenn man Teenies hat, dann kriegt man oft Erziehungstipps von den eigenen Kindern. Kann ich manchmal schwer annehmen und komme dann erstmal in so einen Verteidigungsmodus. Da muss man dann erstmal ein bisschen innerlich wachsen, bis man dann zuhören kann, wirklich. Wie macht ihr das, dass man da zuhören kann?
Meinst du jetzt, wenn ich denen was erzähle, dass ich das, wie ich die erwische, dass die nicht mir weglaufen? Mhm. Ja. Ich glaube, ich mache viel mit Entlastung. Also ich glaube, ich versuche immer, dass die Grenze zwischen, es ist alles nicht so schlimm, aber ich nehme es trotzdem ernst. Irgendwie so, die ist so ein bisschen, die musste so abtasten. So, das kommt immer drauf an. Das ist manchmal, sorry, das sind wirklich Klischees, ne? Bei Frauen ist das einfacher. Die können einfacher sowas annehmen, die können darauf zugehen. Männer möchten eher nochmal weghaben, so irgendwie, ja, ist ja Quatsch und so, ne? Und gerade so Therapiegelaber und so. Gerade, was weiß ich, hatte neulich ein Paar, da war er Gas- und Wasserinstallateur. Was der mit meinem Beruf anfangen kann, da habe ich eine grobe Idee zu, ne? Also wirklich.
Ungefähr, was du mit seinem anfangen
kannst.
Ja,
genau. Und aber dem dann zu sagen, also selbst der kann ja auf die Frage antworten, wie geht's denn Ihnen und was wünschen Sie sich? Und das hat er dann auch gemacht und dann hat er sich darauf eingelassen und das war irgendwie ein richtig nettes Gespräch.
Vielleicht hättest du bei dem das mit dem Rohrsystem mal anbringen müssen.
Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Gute Idee, ja, das stimmt, das mache ich.
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen strukturell, weil was ich schon beobachte, auch in meinem Umfeld ist, dass Frauen schon sehr viel mehr sich über ihre Systeme austauschen, während Männer sich eher auf so einem beruflichen, politischen und so weiter, also da eher austauschen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben würdest, doch, auch in deinem Bekanntenkreis oder so. Gut, jetzt ist der wahrscheinlich speziell.
Das würden die wahrscheinlich über mich sagen, weil die haben alle ganz normale Berufe, ne? Da ist einer als Polizist, der andere ist irgendwie Finanzberater und so weiter. Und dann komme ich so irgendwie.
Und du sprengst dann immer mit, Freunde, wie geht's euch eigentlich?
Ja. Nee, das geht. Also der Finanzberater ist auch Coach und da tauscht man sich tatsächlich mal aus. Das ist ganz interessant, so auf anderer Ebene nochmal das zu hören. Aber es ähnelt sich. Also es gibt ja viele, In vielen Berufen fragt man, wie geht's denn dir eigentlich? Ich hatte mal Kontakt mit einem Seelsorger im Krankenhaus und der hat nichts anderes gemacht als ich. Ne? Also wirklich so nochmal ein bisschen mehr religiös und so, klar. Mhm. Aber also ja, ich glaube, wenn man vor mir sitzt, hilft es einfach, wenn ich nicht versuche, so zu tun, als weiß ich es besser. Das tue ich nicht. Sondern ich will ganz authentisch sein. Und die dürfen, ich sage, wie geht's denn eigentlich damit, dass sie hier sitzen, bei so einem Therapeuten? Mhm. So, und wenn die dann merken, ne, ich habe keine Lederschoner an den Ellbogen und ich habe keinen Pfefferminztee da stehen und ich komme nicht mit der Klangschale. Ich will das gar nicht respektieren. Ich habe neulich mal mit Klangschalen was ausprobiert bei einer Yogastunde. Das war voll gut. Für mich passt das nicht in meine Arbeit. Und das ist oft abschreckend, gerade für dann so, wie soll man sagen, diese Klientel, die sich da sonst nicht so mit befasst.
Ja, ja, voll. Und das kann ich auch verstehen, weil das ist ja, letzten Endes musst du da ja eine ganze Welt vorher erklären, bevor du dann damit arbeiten kannst, wenn du in so eine total spirituelle Richtung und so weiter gehst.
Ja.
Ja. Was würde denn passieren, wenn die Familientherapie, also gibt es etwas, was darüber hinausgeht? Ein Punkt, an dem du sagst, okay, es reicht hier nicht, dass wir einmal die Woche sprechen. Hier muss irgendwas anderes installiert werden. Mhm. Was passiert dann? Also was wird installiert?
Also oft ist es dann sowas wie Familienhilfe oder Erziehungsbeistandschaften nennt sich das. Also Familienhilfe ist jemand, der einmal oder zweimal die Woche in die Familie geht und so ein bisschen vielleicht so bei Strukturbildung hilft oder so. Erziehungsbeistandschaften ist oft was für die Kids. So jemand, der mit denen mal was macht und ein Ansprechpartner ist außerhalb der Familie. Das kann man zusätzlich auch noch installieren. Ganz selten kommt es wirklich vor, wirklich super selten, dass man sowas sagt wie, hier müssen wir mal über Medikamente sprechen und bitte sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder suchen Sie sich einen Psychiater. Aber das ist wirklich verschwindend gering.
Und was würdest du zu der Angst sagen, dass Leute sagen so, okay, wenn das vom Landkreis ist, dann ist das ja wahrscheinlich auch relativ nah am Jugendamt anzusiedeln.
Ja.
Was, wenn ich mich da jetzt öffne und sage, okay, mir ist letztens die Hand ausgerutscht, ich habe meinem Kind einfach eine geknallt, voll im Gefecht. Könntest du überhaupt dann das dem Jugendamt melden? Müsstest du es dem Jugendamt melden? Was könntest du den Leuten antworten, die da Angst vorhaben, sich wirklich zu öffnen?
Ja, also wir sind als Beratungsstelle, sind wir im sogenannten Fachbereich Jugend. Das heißt, das Jugendamt und wir haben die gleiche Chefin. Aber wir haben Schweigepflicht zueinander.
Aha.
Also das ist ganz wichtig. Die verdienen auch mehr Geld als wir. Ja, die haben das
haben sie dir aber erzählt, trotz der Schweigepflicht.
Das weiß ich auch. Ja, das haben die uns erzählt. Das steht auf deren Türen. Nein, die haben das Wächteramt. Also die bekommen einfach, weil die diese Geschichte haben mit dem Kindeswohl, auf das die aufpassen müssen, dass wir so in der Form nicht haben. Deswegen bekommen die mehr Geld, ja, mehr Verantwortung.
Okay.
Genau, wenn jetzt jemand bei mir sitzt und sagt, mir ist die Hand ausgerutscht, dann ist erstmal so die Frage, wie oft passiert das, in welcher Situation passiert das? Und wenn das jetzt eine einmalige Sache war, dann wird deutlich darauf hingewiesen, dass das natürlich nicht geht. Dass das jetzt passiert ist und dass das, also das ist für mich kein Grund, jetzt zu sagen, wir reden von der Kindeswohlgefährdung.
Ja.
Sitzt jemand da und sagt, mir rutscht regelmäßig die Hand aus, dann ist das eine Kindeswohlgefährdung und dann müssen wir das auch melden.
Okay.
Aber das wird transparent mit den Eltern gemacht. Ich sage dann, ich muss das jetzt hier, wir müssen das Jugendamt hinzuziehen, wir müssen darüber sprechen. Und auch dann, das finde ich einfach wichtig, heißt das nicht, das Kind wird weggenommen, ne? Sondern jetzt wird geguckt mit einem Schutzplan, mit in Verbindung mit dem Jugendamt, weitere Gespräche bei uns. Wie konnte das passieren und was muss passieren, damit es nicht mehr passiert? Und dann ist das Ziel der Übung, dass alle gemeinsam weiterleben, ohne dass Gewalt in dem Fall passiert.
Ja, das ist wahrscheinlich voll der Drahtseilakt für alle Beteiligten.
Ist
ne?
es.
Weil
ist es.
Du ja einerseits willst du Menschen einladen, die Probleme haben. Andererseits musst du melden, wenn es eine Kindeswohlgefährdung gibt. Ist ja auch richtig so. Und andererseits verlierst du dadurch natürlich Zugang zu vielen, weil sie aus Angst erst gar nicht kommen.
Deswegen ist es so wichtig, dass wir sind außerhalb, also wir sind nicht im Amt. Und die Beratungsstelle sieht auch nicht so richtig aus wie eine Behörde. Einfach weil, ich glaube, wenn jemand denkt, er sitzt beim Jugendamt, dann ist diese Hemmschwelle, mir ist die Hand ausgerutscht, einfach viel höher.
Mhm.
Und aber auch da nochmal, ich möchte mal einfach irgendwie, glaube ich, eine Lanze brechen für meine Kolleginnen und Kollegen vom Jugendamt. Die kommen immer ins Fernsehen, wenn sie nichts tun oder wenn sie zu viel tun. Und 99% der Zeit machen die einen Raketenjob mit einer Riesenbelastung. Und die machen den gut und die machen den überzeugt. Ne? Und die gucken aufs Kind. Das fühlt sich manchmal doof an, wenn ich zu einer Mutter gehe und sage, sie müssen aufhören, dieses Kind zu schlagen, dann fühlt sich diese Mutter erstmal angegriffen. Verständlich, ne? Und trotzdem habe ich recht.
Und
es gibt Momente, und da diskutieren wir halt auch einfach nicht mehr und das müssen sie verstehen. Und dann aber zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr mit ihnen diskutieren, aber wir können gucken, was sie brauchen, damit sie es nicht mehr brauchen.
Mhm.
Also immer noch eine Tür auflassen.
Ja.
Aber ja, wir sitzen dann in einem anderen Setting. Irgendwann wird es ein Zwangskontext.
Ja. Total.
Ja.
Ja, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, da auch immer den richtigen Ton so zu treffen.
Ja, also manchmal ist es so. Und dann, wenn ich dann mal so ein bisschen direktiver werde und sage, das diskutieren wir hier nicht, das geht nicht, passiert mir aber eigentlich tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht so oft. Also weil es immer noch im Gespräch auch so, die meisten sitzen ja bei uns und sagen, mir ist das passiert, oh Gott, ich weiß, das ist blöd.
Ja.
Und gar nicht so sehr im Sinne von, verdammt, ich habe hier irgendwie gegen geltendes Recht verstoßen, sondern ey, ich will mein Kind auch gar nicht hauen. Ne? Ja. Und das tut mir leid, was da passiert ist. Und da muss man auch mal drüber nachdenken.
Richtig. Es gibt so drei Dinge, bei denen du denkst, die würde ich gerne jeder Familie sagen. Und zwar schon lange, bevor sie bei mir sitzen.
Oh, drei?
Mhm. Drei. Drei Dinge, vielleicht so kurze Tipps, wo du sagst, so das kann schon ganz viel ändern in der Familie.
Ich glaube, über Gefühle reden wäre gut. Also auch mal sagen, wie fühle ich mich eigentlich mit dir? Also eigentlich hab dich lieb. Es ist ganz oft ganz heilsam, weil es sich manchmal nicht so anfühlt, als wär's so. Und dann mal zu sagen, du ey, ich hab Stress mit dir, aber ich hab dich lieb. Ich habe mal mit einer Kollegin gesprochen, da ging es darum, dann hieß es, dass eine Mama gesagt, ich hab dich trotzdem lieb. Und die hat immer gesagt, warum trotzdem? Also ich hab dich trotzdem lieb und ich hab dich lieb, ist ein Riesenunterschied.
Das stimmt.
So, da, also über Gefühle reden, es wäre ein Punkt.
Ja.
Vielleicht ein bisschen lockerer werden bei manchen Dingen, gerade so in Pubertätszeiten. Also, weil die alle verrückt sind. Und ich glaube, Pubertät macht alle verrückt, sowohl Kinder als auch Eltern nochmal. Mhm. Und dann würde ich mir von Eltern was wünschen. Nämlich,
also mit verrückt meinst du ja nicht psychisch erkrankt oder verrückt im Sinne von, das Gehirn verrückt sich um Meter und alles wird irgendwie anders. Ne?
Ja, und dann würde ich mir von Eltern einfach wünschen, dass sie, glaube ich, öfter mal daran denken, wie sie selber auch waren.
Ja.
Also ich erzähle mal ein Beispiel. Ich habe zu meiner Tochter noch nie in ihrem Leben gesagt, räum dein Zimmer auf. Weil ich nicht glaubwürdig bin. Ich bin sehr unordentlich. Mhm. Sehr zum Leidwesen meiner Frau. Aber das habe ich noch nie gesagt. Und nicht nur, weil ich denke, ich bin unglaubwürdig. Ganz ehrlich, es ist mir scheißegal.
Ja, sonst würdest du es ja tun.
Ja, eben, genau.
Ja, ja, ja.
Und solange da nichts schimmelt oder irgendwas wächst, was da nicht hingehört, das ist natürlich was anderes. Aber also Unordnung an sich, da liegen Klamotten rum, das kratzt mich einfach nicht.
Es gehört auch ein bisschen dazu, ne? Und ich muss auch sagen, es erübrigt sich immer mit dem ersten Freund, der ersten Freundin, wie da plötzlich aufgeräumt wird, ehe der oder die nach Hause kommt.
Und das kennen wir auch alle von uns selbst. Und das meine ich mit, erinnert euch mal als Eltern, ey Leute, wie wart ihr denn eigentlich?
Kann man sich viel Energie sparen, wenn man mal auf diese Ereignisse dann einfach wartet, ne?
Erstaunlicherweise beobachte ich oft, dass Väter mit Töchtern anders sind. Und ich glaube, das ist, weil sie wissen, wie Jungs sind. Also weil sie genau wissen, ah, Jungs darfst du, die sind so und so, ich war so als Junge, deswegen bitte häng nicht mit denen rum. So, Mütter sind mit ihren Töchtern deutlich entspannter.
Spannend. Mhm. Und würdest du sagen, dass Töchter mit ihren Müttern auch entspannt sind? Weil das, also ich hätte jetzt immer so gesagt, okay, Töchter reiben sich eher an ihren Müttern als an den Vätern.
Ich wünschte, ich könnte es unterschreiben, aber nee, das glaube ich, das ist jetzt eine eigene Erfahrung, ne? Also es gibt ja manchmal so Mädchen, die sind Papakinder und so Mamakinder und wir haben, glaube ich, ein Elternkind. Also die steht auf uns beide irgendwie, die hängt mit uns beide immer noch rum, die mag uns auch irgendwie gern.
Das ist doch schon mal schön.
Mein Gefühl ist, ich hoffe, sie hört sich das niemals an, mein Gefühl ist, dass sie sich, glaube ich, an mir mehr abreibt als an ihrer Mama.
Ja?
Ja.
Bietest du da Projektionsfläche?
Ich bin schwierig einfach. Ich bin einfach schwierig.
Sind wir das nicht alle?
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass ich manchmal, ich merke dann auch manchmal, dass ich irgendwie, glaube ich, so streng bin und ganz tief in mir drin auch sowas denke wie, ach, warum eigentlich? Oder irgendwie wird das von mir erwartet und ich muss das machen und dann höre ich mich so strenge Sachen sagen und dann kannst du auch nicht zurückrudern, weil du denkst, da gibt es ja jetzt irgendwie auch, ne?
Dann siehst du aus wie ein Vollidiot, ne?
Ja.
Und dann ziehst du diesen Müll durch und denkst gleichzeitig, Alter. Ich würde jetzt gerne mit dir in dein Zimmer gehen und über mich lästern.
Ja, ganz genau. Gute Idee. Ne? Ja. Solange du deine Füße unter meinen Tisch oder so ein Kram, wenn du dich das sagen hörst, Alter.
Ja. Also man kann auch seinen Stress auch so übertragen auf die Kinder. Das ist der Wahnsinn.
Ja. Alles. Man überträgt alles auf die. Die lernen ja auch von dem, was wir tun, viel mehr als an dem, was wir sagen. Ich weiß noch, ich kam aus dem Kindergarten raus, habe meine Tochter abgeholt damals, schon ewig her. Und da stand ein Papa und hat vorm Zaun eine geraucht. Und zwei Jungs rannten dran vorbei und haben sowas gesagt, wie, nicht rauchen und so weiter. Und der Vater sagt todernst, ja, fang das bloß nicht an. Wie glaubwürdig ist der?
Ja.
Der ist null glaubwürdig, ne? Also nicht rauchen wäre glaubwürdig. Und so ist das. Und ja, diese Erziehungsmethode, tu, was ich sage und ich tue, was ich tue. Ne? Aber genau das ist eben das, was nicht funktioniert.
Ich glaube, mich nerven auch am meisten immer diese Dinge an meinen Kindern, bei denen ich genau weiß, das kennen die von mir.
Ja, oh ja.
Das, wenn man das selbst schon an sich nicht mag, ne? Und dann haben die das auch noch mitgenommen und machen das auch noch so, wie kannst du nur?
Die konfrontieren dich mit deinen eigenen Defiziten, die du bei dir nicht leiden kannst.
Ja.
Und die musst du nun aushalten. Jetzt hast du noch einen in die Welt gesetzt, einen oder eine, die das auch so machen. Denkst, oh Gott.
Das heißt, meine Defizite werden noch über meinen Tod hinaus die Welt nerven. Wie anstrengend ist das denn?
Und dann denkt man, ich habe so viele gute Eigenschaften, ne? Und die ausgerechnet die negativen, die nehmen die jetzt mit. Ne?
Ja, die guten sieht man dann ja manchmal gar nicht so, ne? Die sie auch mitnehmen.
Ja, deutsch sozialisiert. Wir gucken erstmal auf das, was nicht funktioniert. Das ist übrigens auch ein Riesenaspekt in der Therapie oder wenn wir über Kinder sprechen. Dann sitzen Eltern bei uns und sind natürlich problemfokussiert und sagen, was weiß ich, sag jetzt irgendwas, der räumt immer sein Zimmer nicht auf. Und dann redet man da ein bisschen drüber und dann fragt man noch ein bisschen, was ist denn noch mit dem, was kann denn noch? Und dann hört man mal Eltern auch sagen, was sie alles toll an dem finden. Und wenn Eltern so über ihre Kinder reden und merken, da ist so ganz viel drin, dann ist das ja auch toll. Und wenn man mal hört, was die alles Tolles können, dann ist es auch okay, wenn man mal irgendwas nicht gut läuft.
Ja. Ne?
Also man muss da mal so ein bisschen auf Ressourcen gucken.
Das finde ich auch echt spannend. Hast du oft das Gefühl, dass Leute bei dir sitzen, sagen, wir haben ein riesiges Problem und dann erzählen sie von ihrem Leben und du denkst, ihr seid eine Familie, Punkt. Das ist das Problem. Also das ist auch normal irgendwo und das ist jetzt nichts, wo wir lange drüber sprechen müssen, dass so viel Krise müsst ihr aushalten, weil ihr nun mal eine Familie seid.
Also nee, das mache ich so nicht, weil ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die wirklich merken, dass ich das ernst nehme.
Mhm.
Und ich nehme das ernst, weil jeder hat, also was ein Problem für mich ist, das entscheide ich ja selber. Ne? Und
ja.
Für den einen ist es ein Problem, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, und dem anderen ist es völlig egal.
Ja.
So, und da müssen wir drüber sprechen. Und ich glaube, wenn ich denen sagen würde, ey Leute, ne, jetzt stellt euch mir hier nicht so an, und das haben doch, kennen doch alle, wie ernst genommen würden die sich fühlen?
Nein,
die würden wahrscheinlich,
ich meine noch nicht, dass du es
sagst. Nee, so meinst du das nicht, genau. Aber die würden halt nicht wiederkommen, wenn die das Gefühl hätten, es ist gar nicht so schlimm und ich werde hier sowieso nicht so richtig ernst genommen.
Ja.
Und das ist, also ich nehme das dann noch ernst. Klar, es gibt ja 1000 Bücher über Humor in der Beratung und ich glaube, wenn man eins davon liest, hat man schon ein Problem, weil ich denke, dann kann man es wahrscheinlich gar nicht so richtig. So ein bisschen Humor in der Beratung einbringen, aber in dem Sinne, dass das irgendwie schwierige Situationen mal ein bisschen leichter macht, ohne dass es das Gefühl gibt, hier wirst du verklappst. Und das ist, glaube ich, ein bisschen manchmal so, also ich glaube schon, dass ich das kann, dass man in so manchen Situationen sagt, das können wir auch mal lächeln drüber. Das heißt nicht, ich nehme das nicht ernst.
Aber das meine ich gar nicht so sehr, sondern ich meine eher so, also das, was ich manchmal so in meinem Alltag bemerke, ist, dass ich glaube, dass Familien zu viele Ansprüche an sich selbst haben. Also, dass sie wirklich sich vergleichen mit der Familie von Conny, mit Bobo Siebenschläfer, mit Bluey, wo die Eltern irgendwie von früh bis spät geduldig mit denen Spiele spielen.
Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Eltern unglaublich viel von sich verlangen und schon es als ihr Erziehungsversagen ansehen, wenn das Kind einmal um 15 Uhr einen Schreianfall bekommen haben, weil sie denken, was mache ich falsch, dass dieses Kind immer nach der Kita so austickt? Was mache ich falsch, was kann ich anders machen?
Ja.
Wo ich dann so denke, so, du machst nichts falsch, sei da und dieses Kind ist überreizt und alles ist gut.
Ja.
Und das wird sich auch wieder geben, wenn das Kind dann irgendwie andere Ressourcen noch hat. Ne? So.
Ja.
Aber das meinte ich eher so, ob du auch solche Situationen hast, in denen du denkst, es ist alles gut bei euch.
Mhm. Ja, okay. Das sage ich dann auch. Also einfach, um auch nochmal zu entlassen, da wissen Sie was, Sie machen ganz viel ganz richtig. Und jetzt sind noch so ein paar kleine Nuancen, lassen Sie uns mal gucken, was wir daran drehen können. Also wir verzögern das ja auch nicht, erziehen das in die Länge, weil wir verdienen ja kein Geld, ob die Familie jetzt einmal oder zehnmal kommt, ist uns ja egal, so was das angeht, sondern eher so dieses nochmal, wollen wir nochmal darüber sprechen, wollen wir das mal machen. Es muss nicht immer die große Krise sein. Es kann auch einfach mal sein, dass es sie nervt. Und dann gucken wir eben, was können wir denn machen, dass es sie weniger nervt. Es muss nicht jedes Mal eine lebensbedrohliche Krise sein.
Ja.
Und manchmal sind das ja so 3-4 Sachen, die zusammen einfach auch schwer sind.
Plus
so Eltern-Competitions, dass du wirklich das Gefühl hast, ich bin kein schlechter Vater, weil mein Kind nicht bilingual aufwächst oder
Schach
keine
spielt.
Ahnung. Ja, oder es hat jetzt kurz mal was bei YouTube gesehen und eigentlich müsste es mit Holzspielzeug spielen.
Mhm.
Also ich werbe immer ganz viel für Entlastung. Machen Sie das, von dem Sie glauben, dass es für alle irgendwie gut ist. Also du musst als Elternteil irgendwie dahinter stehen. Du musst das als Elternteil irgendwie gut verkaufen und du musst vor allem musst du irgendwie sicher sein in dem, was du tust. Ne?
Ja, und du musst Kinder großziehen, die mit dir leben können. Ne? Also
und wollen.
Ich würde jetzt mal und ich würde jetzt mal meinen, wenn ich zum Beispiel ein oder du jetzt nehmen wir dich, würdest du ein super ordnungsliebendes Kind erziehen, dann hättest du spätestens, wenn es erwachsen ist, ein Problem, weil es dann immer sagt so, oh Papa, bei euch sieht's aus.
Ja, ja.
So,
ja.
Also ist ja auch ein Punkt. Ne?
Absolut, absolut.
Ja,
ich hatte den Ansatz, dass ich einfach nichts sage und es von alleine passiert, aber da kann ich auch nicht drauf wetten. Das ist leider auch nicht immer hilfreich. Schade.
Ja, das ist, erziehen Sie sich nicht selbst, sagst du.
Nee,
manchmal
nicht so
nicht,
richtig.
Ne? Gibt es auch Hausaufgaben bei euch in der Familientherapie?
Ja.
Und gibt es so eine Hausaufgabe, die du heute mal so allen mitgeben möchtest, wo du sagst, egal ob ihr Probleme habt oder nicht, das wird auf jeden Fall etwas ändern können oder es wird schöner heute machen oder gemütlicher?
Ich frage ganz oft danach, was tun sie für sich? Und da kommt manchmal was, ein bisschen was. Und dann ist das aber auch schon wieder Stress, weil es dann heißt, ja, jetzt muss ich irgendwas erzählen. Und was tun sie für sich, muss nicht jedes Mal Fallschirmspringen sein, sondern das kann auch mal sein, ich gehe in die Wanne, ich lese ein Buch, ich gehe spazieren. Und wenn es hilft, sich gut anzufühlen, mal 10 Minuten auf dem Sofa zu liegen und Netflix, 10 Minuten, das schafft ja keiner, schafft mal nichts, aber irgendwie mal, also auch mal Fernsehen gucken, da ist ja immer so verpönt, so, ich bin ja da nicht produktiv, ich mache nichts. Und das, was hilft, dass man sich gut fühlt, machen sie doch mehr davon. Wenn eine Stunde Netflix ihnen gut tut,
hey,
dann bitte hier, therapeutischer Rat, gucken Sie eine Stunde Netflix.
Oh, den finde ich schön.
Ja.
Eltern jonglieren täglich mit Zeit und Geld. Da hilft Klarheit. Genau dafür haben wir unseren Brigitte Academy ETF-Kurs entwickelt. Das Schritt-für-Schritt-Programm für Einsteigerinnen. In 12 kompakten Modulen lernst du, was ETFs sind, wie du ein Depot eröffnest, passende ETFs für dich auswählst und eine Strategie für dich und deinen Nachwuchs aufbaust. Ganz verständlich, flexibel und völlig ohne Finanzjargon. Also, starte jetzt für mehr finanzielle Gelassenheit im Familienalltag. Alle Infos auf brigitte.de/Elterngespräch, aber Achtung hier mit AE und mit dem Code ETF-Elterngespräch auch mit AE sparst du 10%. Viel Spaß beim Loslegen und finanziell fit werden.
Ganz ehrlich, ne, es gibt, wenn ich drüber nachdenke, ne, in dieser ganz harten Mama-Zeit, für mich war das Größte, und das ist wirklich ein bisschen peinlich, aber das Allergrößte war, wenn mittags beide Mittelkinder geschlafen haben, die Älteste noch in der Schule war und das Jüngste war noch nicht geboren, aber da habe ich mich manchmal mir Essen gekocht, habe mich vor den Fernseher gesetzt und habe stumpf irgendwelchen dummen Kram im Fernsehen gesehen. Und das war für mich so eine qualitativ hochwertige Zeit, das darf man eigentlich keinem erzählen, ne?
Doch, das darf man erzählen, weil ich glaube, das auch entlastet, weil alle glauben, die anderen brauchen das nicht oder die anderen machen das besser. Gerade so junge Eltern, die völlig verunsichert sind, weil sie glauben, sie reichen nicht aus. Doch, ihr reicht aus. Und ich habe Mütter, die sagen, dass mein Highlight in den ersten 2 Jahren war, dass ich mal 5 Minuten alleine aufs Klo gehen konnte. So, und dann haben sie einen dauergestressten Elternteil um sich rum als Kind. Das ist auch nicht cool. Nee. Und dann sitzen Eltern ganz oft und sagen, es geht mir dann gut, wenn es meinen Kindern gut geht. Und dann muss ich ihnen sagen, ja, das kann ich ja als Elternsatz nachvollziehen. Das impliziert aber andersrum, dass die Kinder verantwortlich sind dafür, dass es den Eltern gut geht. Und andersrum, wenn du hast, sorgen sie als Eltern für sich, dann haben sie entspannte Kinder, weil die müssen sich nicht sorgen um ihre Eltern. Tun sie was für sich. Die wollen, dass es ihnen gut geht. Und außerdem macht man es dann vor, wie es geht, um sich zu kümmern. Ich frage Mütter oder Väter ganz oft, haben sie das Gefühl, sie zeigen ihren Kindern, dass man gut auf sich aufpasst? Sagen die mal nein, dann versuchen sie das doch mal. Passen sie auf sich auf, machen sie es vor.
Ja,
das ist erlaubt.
Boah, das finde ich ja, das ist echt ein guter Hinweis auch nochmal, ne? Und je älter die Kinder werden, desto einfacher ist es. Aber je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es, würde ich mal fast meinen.
Ja,
ne?
Genau.
Und Pubertät auch nochmal gut. Das ist nämlich auch so ein Moment, in dem man sich mal, wie hatte Jesper Ju gesagt, dass der Moment, in dem man sich mal wieder eigene Hobbys suchen sollte.
Ja.
Und da ist was dran, ne?
80% von Pubertät ist aushalten.
Ja, und ich, also mich triggert zum Beispiel total, wenn die so chillen, wenn ich mir zu viel Stress mache, wenn ich nicht weiß, wohin mit mir, weil ich dies, das und Ananas noch vorhabe, wäre dann ganz hilfreich, auch mal selbst kurz zu chillen, anstatt die anderen dafür anzupöbeln, dass sie chillen.
Oder mal zusammen chillen. Also mal so, ich habe mir von meiner Tochter irgendwann mal einen TikTok-Account einrichten lassen. Das ist jetzt kein Game-Changer, aber ich weiß zumindest, was da los ist.
Ja.
Und so weiter. Finde ich das sinnvoll? Bedingt. Also das würde ich jetzt vorsichtig sagen. Aber auch das immer so zu verteufeln. Ich glaube, wenn wir die Welt unserer Kinder verstehen wollen, dann müssen wir auch mal da eintreten. Und nicht von vornherein sagen, ist alles Blödsinn da mit TikTok. Man darf es sich angucken und sagen, es ist Blödsinn, natürlich. Oder eben auch nicht, aber also,
guckt
es euch ruhig mal an, verbringt mal Zeit miteinander, das wäre auch vielleicht gar nicht schlecht.
Ja.
Bis die Kinder sagen, es reicht mir jetzt. Das kommt dann gar nicht, meistens kommt es schneller, als man glaubt.
Ja gut, und das ist ja dann auch in Ordnung, ne?
Absolut.
Also, man ist ja nicht, also ich sage immer zu meinen Kindern so, ich kann gar nicht deine beste Freundin sein, weil ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, dich immer bei deinem Vater verpetzen. Also.
Ja, genau. Ja. Gute Idee. Außerdem, Freunde suchen die sich selber. Was die brauchen, sind Mütter und Väter.
Ja, richtig. Das ist sehr, sehr schön. Ein schöner Abschlussgedanke. Ich danke dir sehr. Ich bin ganz fröhlich gerade über diese Folge, weil ich glaube, dass es viele Mythen aufgeräumt hat, was Familientherapie eigentlich heißt. Es geht eigentlich nur darum, im System zu schauen, wo sind so die Schrauben, an denen wir mal drehen können, damit es allen wieder besser geht, ne?
Ja, genau. Passen Sie auf sich auf. Ich habe eine Wette am Laufen. Darf ich noch was sagen?
Ja, bitte.
Möge die Macht mit euch sein.
Was machst du jetzt, wenn ich es rausschneide?
Habe ich verloren.
Das überlege ich mir noch. Also, ja, möge die Macht mit euch sein, allen da draußen. Wir hören uns am nächsten Donnerstag auf der anderen Seite der, wie nennt man das, auf der anderen Seite der Macht oder wie heißt das?
Die dunkle Seite, die helle?
Das weiß ich nicht.
Wo möchtest du sein?
Elke, wo ist Elke? Wir wissen es nicht.
Klingt,
auf der anderen
nach hell.
Seite.
Klingt nach hell.
Ja. Also, wir sehen uns auf der hellen Seite der Macht am nächsten Donnerstag mit einer neuen Folge Elterngespräch. Bis dahin schreibt uns gerne Kritik, Fragen, Anregungen, Wünsche, auch gerne Post an Markus, die wir weiterleiten. Er wird vielleicht antworten, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Und ja, ihr schickt eure Mail gerne an podcast@eltern.de und alle Infos bekommt ihr in den Shownotes. Wir sagen Tschüss aus Hamburg und alles gut.
Tschüss.